Ich denke, jeder von uns hier im Raum kennt Situationen, wo Trost nötig ist. Vielleicht hast du mitten in der Nacht einen Anruf bekommen. Hat ja seinen Grund, wenn jemand dich weckt. Oder eine Diagnose vom Arzt. Oder eine traurige Nachricht, die auf einen Schlag alles verändert. In solchen Momenten spürt man, viele Worte helfen da nicht. Und die Frage, die Jesaja in dem Text, in dem wir eben gehört haben, beantwortet, ist: Wer schenkt echten Trost? Wer kann im Angesicht von Gefahr, von Unglück, von Tod wirklich existenziell helfen und trösten? Die Bibel behauptet da etwas sehr Großes, dass Gott ist derjenige, der Menschen wirklich trösten kann. Dass er allein mir die Angst nehmen kann. Dass er tröstet, wie eine Mutter trösten kann. Dass er nicht nur Frieden geben kann, sondern dass er diesen Frieden wie einen Strom ausbreiten lassen kann. Diese Hoffnung, wie sie in Jesaja 66 uns vor Augen gemalt wird, scheint zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, sie ist nicht von dieser Welt. Das, was uns hier beschrieben wird, ist eine andere Welt. Es ist die Hoffnung auf das ewige Leben, auf etwas, was nicht vergeht, was nicht zu Ende geht. Auf eine Welt, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Alle Bedrohungen, alle Drohgebärden haben dann keine Realität mehr. Und sie erscheinen plötzlich in einem anderen Licht. Und noch etwas wird in diesem Text deutlich: Gottes Zuspruch ist keine Trauerveranstaltung, sondern ein Freudenfestival. Deswegen dieser Text zu diesem Sonntag, der heute vorgeschlagen ist. Aber warum ist Trost so schwierig? Das ist so ein erster Gedankengang, denn die Frage ist ja wirklich: Hat das eine Bedeutung hier und heute, wenn wir diesen Text hören? Kann ein Bild der Zukunft, in der fernen Zukunft, kann uns das hier und heute in dir, in deiner Situation, dir Trost geben, neuen Zuspruch geben? Das Jesaja-Buch, wenn man das mal so durchliest, ab Kapitel 40 ganz besonders, fasziniert mich, weil da so ein durchgängiger, starke Zuversicht deutlich wird. Sie ist unerschütterlich. Da soll auf einmal der Zionsberg in Jerusalem, da soll auf einmal plötzlich alles gut sein. Da fragt dich dann keiner mehr: Alles gut? Kennst du die Frage, oder? Tagtäglich begegnet sie uns. Dort wird sie nicht mehr gestellt werden, weil wirklich alles gut ist. Die Erwartungen und Träume, die sich an diesen Ort heften sollen, über die zeitlose Leiterfahrung hinweg helfen. Frieden und Wohlstand wird versprochen. Und das in einer Zeit, in der fremde Herrscher im Land waren und die Leute drangsaliert haben. Da ist doch die Frage berechtigt: Wie kann eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, im realen Leben, im Heute trösten? Reichen zukünftige Gegenbilder sozusagen aus, um mich heute aus meinem Loch rauszuholen, wenn es gerade schmerzt? Können Sie meine Trauer wirklich in Freude verwandeln? Wie sieht das in den Kriegsgebieten aus? Im Iran? In der Ukraine? Ist da nicht so ein Bild, ein Zukunftsbild, wie so ein Traum, der wie ein Schaum verweht wird, spätestens durch die nächste Rakete, die wieder einschlägt? Auf deine persönliche Situation gemünzt: Was von diesem Bild, was der Jesaja hier uns vor Augen malt, kann dir heute Trost geben, Freude wecken? Viele Menschen sagen ja: Jenseitshoffnung, das ist doch nur Vertröstung. Der Predigttext verspricht Frieden, Wohlstand und ausgleichende Gerechtigkeit, ja auch Rache von Gott. Und in der Bibel bedeutet das nicht persönliche Vergeltung, sondern dass Gott Unrecht nicht einfach gerade sein lässt, sondern dass er für einen Ausgleich sorgen wird, für Gerechtigkeit. Und das Ganze verbindet Jesaja nur mit einem sehr persönlichen, mit einer intimen Urerfahrung im Arm der Mutter. Dort beginnt der Trost mit der innigen Zuwendung Gottes zu jedem Menschen. Diese Menschen lechzen nach Trost. Und wir blenden das nochmal kurz ein, Vers 11, da heißt es sogar, trinkt euch satt an der Brust der Mutter, genießt ihren Reichtum. Und die nächste Folie, Vers 12, wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Und Vers 13, die nächste Folie, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Im Englischen heißt trösten to comfort. Und das hat mich auf dieses deutsche Wort Komfort gebracht. Trösten ist so etwas wie einen Menschen in eine neue Komfortzone zu bringen. Ihn versuchen herauszureißen aus seinen Gedankenkreisen um das Leid. Und an der Brust der Mutter ist eine solche Komfortzone. Und interessant ist an diesem Bild auch hier bei Jesaja, eigentlich ist es doch so, das Baby schreit und dann wird es getröstet. Und hier heißt es, dass sie sich freuen sollen und an der Brust der Mutter getröstet werden. Das bringt so ein bisschen zum Ausdruck, nur wer zur Freude fähig ist, empfängt auch Trost. Und ich sehe durchaus einen Zusammenhang zwischen Leiterfahrungen und freudigen Erfahrungen. Wer die Tiefen des Lebens einmal durchlitten hat, kann auch viel existenzieller sich freuen. Wer mal die Dunkelheit gespürt hat, der wird auch das Licht ganz anders, dankbar entgegennehmen können, als jemand, der immer auf der Sonnenseite des Lebens gelebt hat. Unser Verstand soll also mental, verstandesmäßig beweglich bleiben. Freude und Leid, das soll miteinander auch beweglich bleiben. Auch wenn das in den Leitsituationen fast unmöglich erscheint, dass da Freude reinkommt, wo du tiefe Täler durchlebst, das sollen Menschen dennoch getröstet werden. Wo sie tiefes Leid erlebt haben, sollen sie dennoch wieder an die Sonnenseite des Lebens kommen. Jesaja 38 ist so ein Beispiel, da ist der König Hiskia, der ist todeskrank geworden und dann sagt er, nachdem er tatsächlich wieder gesund wurde, jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe Gott, hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt, denn all meine Sünden hast du genommen und hinter dich zurückgeworfen. Ich möchte an dieser Stelle mal den Münsteraner Philosophen Blumenberg zitieren. Der hat sich mit dem Thema Trost auch mal sehr intensiv existenziell auseinandergesetzt. Und er sagt einmal, wir Menschen sind fähig, Trost zu empfangen. Das ist erstmal eine Weisheit, wo man sagt, das kann man unterschreiben. Ja? Wir Menschen sind trostbedürftig. Das kann man, glaube ich, auch erstmal unterschreiben. Ja? Jeder von uns ist trostbedürftig. Und dann sagt er aber etwas Interessantes. Wir Menschen sind untröstlich zugleich. Und das führt er dann ein bisschen aus. Warum? Trost nimmt nämlich das Leid erstmal nicht weg. Wenn du jemanden tröstest, hat er das Leid noch, oder? Aber was ist Trost eigentlich? Und die Frage stellen wir jetzt mal auch in der nächsten Folie. Das beschreibt Blumenberg noch so ein bisschen. Trost ist erstmal nicht Hilfe, da es das Leiden bestehen lässt. Trost hebt allerdings das Leiden am Leiden ein Stück auf. Das heißt, der Trost nimmt den Schmerz nicht weg, aber er verhindert dass der Schmerz uns komplett überwältigt. Das Leiden am Leiden. Trost hilft, sich auch verstandesmäßig vom Übel zu distanzieren, um abgelenkt zu werden. Und das kennt jeder Vater, jede Mutter, die ein Kind, was gerade hingefallen ist, trösten will. Was habe ich oft gemacht, wenn unsere Kinder hingefallen waren? Ich habe sie auf die Schulter genommen und dann habe ich versucht, irgendwas zu finden, wo ein Vogel langflog oder ein Flugzeug. Oh, guck mal da, da ist ein Flugzeug. Und plötzlich war das Kind abgelenkt. Also es konnte sich ein Stück distanzieren vom eigenen Leid. Und das ist auch eine Funktion des Trostes. Das Leid wird auch beim Trost an andere delegiert, so könnte man dazu sagen. Das ist das, was Jesaja letztlich auch macht. Gott, man könnte sagen, hier wird Leid an Gott delegiert, weil Gott sich an den trostbedürftigen Menschen zuwendet. Er leidet mit und er verheißt eine Freude, eine Zukunft voller Freude. Warum menschlicher Trost aber oft scheitert, dazu ein paar Gedanken. Warum ist das so, dass menschlicher Trost oft scheitert? Es gibt so typische Trostformeln. Das kennst du sicherlich, wenn du jemanden dein Leid klagst. Was kommt dir häufig zurück? Das kenne ich auch. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann geht es aber los. Eine Geschichte, zwei Geschichten, drei Geschichten. Und du fragst dich hinterher, wollte der überhaupt mir zuhören? Oder wollte der oder diejenige mir seine Geschichten erzählen? Oder eine andere Trostformel ist, das kenne ich. Ich weiß, von was du redest. Um es klar zu sagen, wenn du dein Leid loswerden willst, dann lass dich niemals von diesen Trostformeln irgendwo besänftigen. Keiner weiß zu 100%, was du gerade durchmachst und du gerade durchlebst. Das ist individuell. Du bist einer unter 8 Milliarden Menschen. Und deine Situation ist so einzigartig, dass kein anderer Mensch behaupten kann, er wisse, wie es dir 1:1 in diesem Moment geht. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass solche Trostformeln häufig ins Leere laufen, weil der Getröstete schlichtweg dem Tröster nicht traut. Zu Recht, wie ich finde. Es gibt also immer wieder gute und rationale Gründe, dem angebotenen Trost nicht zu trauen. Henning Luther ist Theologieprofessor gewesen und er hat sogar einem Vortrag diese Überschrift gegeben, von den Lügen der Tröster. Und ich vermute, dass er diese Lügen der Tröster selber am eigenen Leib erfahren hat, denn seine Frau verstarb im 8. Ehejahr. Und vermutlich hat er dann so manche Trostformel gehört, die sich als leer entpuppt hat. Und deswegen, ich vermute, dass er deswegen diesen Aufsatz geschrieben hat. Und seine Aussagen richten sich besonders an Menschen, die in der Seelsorge unterwegs sind. Die versuchen ja, anderen Trost weiterzugeben. Und er kritisiert in diesem Aufsatz, dass Leid zwar häufig individuell zur Kenntnis genommen wird, also die einzelne Person wahrgenommen und ernst genommen wird, dass man dann aber die Welt dahinter als intakt, als stabil, als sinnvoll ansieht. Und deswegen dieser Begriff, gehen wir eins weiter, deswegen dieser Begriff der Fassadenwelt. Er sagt, diese Welt ist letztlich auch eine Fassadenwelt, wenn wir sagen, sie ist intakt, sie gibt immer Sinn und auch das Leid, was dahinter steckt, gibt immer Sinn. Er sagt, nein, manchmal ergibt Leid keinen Sinn oder noch keinen Sinn. Manchmal entdeckst du es 20 Jahre später, dass das vielleicht sinnvoll ist. Aber er sagt den Seelsorgern, versucht nicht sofort dem Leidtragenden sozusagen nach der Sinnfrage zu stellen, sondern geht davon aus, dass diese Welt auch viel Trostloses zu bieten hat und manchmal völlig sinnvolles, sinnloses Leid. Echten Trost kann es nur mit einer Perspektive in die Zukunft geben, sagt er dann. Und das finde ich einen sehr weisen Satz. Das heißt, dass Trost immer daran festhält, dass Gottes Verheißung jetzt und hier und heute sich noch nicht erfüllt hat, sondern dass da noch etwas anderes wartet. Und nur der kann wirklich trösten, der diese Verheißung, die noch nicht erfüllte Verheißung Gottes im Blick behält und die, dass er diese Verheißung auch dem Trostbedürftigen weitergibt. Dass er ihm sozusagen dieses Bild des Jesaja in schönsten Farben vor Augen malt. Das kann dann echter Trost sein. Dieser richtet sich also auf eine neue Welt, auf eine andere Welt. Und Trost stellt sich dort ein, wo es glaubwürdige Solidarität im Leiden gibt. Glaubwürdig heißt dann zu hören. Die Augen öffnen, die Herzen öffnen, auch für diese Versprechung, die Gott macht. Und die sich dieser radikal, dieser Sinnlosigkeit in dieser Welt entgegenstellt und all dem Leid, was wir häufig erfahren. Dass Trost gelingt, bleibt natürlich immer ein Wunder. Das können wir nicht tun. Da hilft kein Handwerkszeug, sondern das muss Gott dann auch schenken. Und ein letzter Gedankengang, wo gibt es also diesen Trost? Davon haben wir gehört im Predigttext, dass Gott sich auf mütterliche Weise den leidgeplagten Bewohnern Jerusalems zuwendet, dass er mitmenschlich handelt, dass Gott sozusagen sein Gesicht zeigt. Dieser Gott ist kein nebulöser Gott, der irgendwo verschwindet und den wir überhaupt nicht wahrnehmen können, sondern er wird sehr menschlich beschrieben in der Bibel. Und dieses Gesicht Gottes, wo besser kommt es uns entgegen als durch das Leben von Jesus Christus? Da hat Gott sein wahres Gesicht gezeigt. Und deshalb blenden wir mal die nächste Folie ein, der sogenannte Heidelberger Katechismus. Es ist ein Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 1563. Da wird dir diese Frage gestellt: Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht nur mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist eine starke Aussage, wenn wir auch sehen, dass hier nicht nur ein individuelles Leid in einer Lebenssituation sozusagen umfangen wird, sondern hier wird die ganze menschliche Existenz angesprochen, die mir Trost geben kann. Spannt sozusagen ein ganzes, dickes, großes Netz über meine Verwundbarkeit oder die Verwundbarkeit deines Nachbarn, die Verwundbarkeit der Menschen auf dieser Erde. Gott wendet sich uns Menschen bedingungslos zu. Das zeigt er bereits heute, hier, an diesem Tag, morgen. Vielleicht hast du es noch nicht entdeckt, aber ich glaube, es lohnt sich, auf die Suche zu machen. Um noch einmal Blumenberg zu nennen, er nennt noch einen Grund, warum der Mensch hier auf dieser Erde eigentlich untröstlich ist. Und er sagt, das hängt damit zusammen, dass dieser Boden, auf dem wir stehen, der ist viel zu labil. Der ist zu brüchig. Der ist zu unsicher. Er kann jeden Moment wanken. Vielleicht bei uns nicht unbedingt, weil wir hier kein Erdbebengebiet sind. Aber theoretisch auch möglich. Also, der Boden ist instabil. Der Mensch kann sich nicht einen festen Grund schaffen, auf dem er steht, sondern den kann letztlich nur Gott schaffen. Er kann letztlich nur diesen Halt geben, der auch längerfristig anhält. In Gottes bedingungsloser Zuwendung werden wir getröstet. Und diese heilvolle Perspektive, die gilt es festzuhalten und diese verheißungsvollen Bilder aufzusaugen und darin Gottes Zuwendung schon heute zu erleben. In Jesaja 64, 17 ist so ein tolles Bild auch, überhaupt im Jesaja-Buch. Und interessant ist, dass diese Verheißung, diese Bilder dann im letzten Buch der Bibel auch nochmal aufgegriffen werden. Ein Beispiel. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was neu geschehen ist. Deswegen diese Freude auch an dieser Stelle. Und in Offenbarung 21 wird das wieder aufgegriffen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah das neue Jerusalem ohne Leid. Sie kam aus dem Himmel herab. Eine Frage zum Abschluss. Wo hast du Trost in deinem Leben erfahren? Wo hast du gespürt, dass ein Mensch oder Gott selber dich herausgeholt, das Leiden am Leiden verringert hat? Wo hast du gespürt, dass da was Hilfreiches war? Michael Oswald, das blenden wir auch ein, sagt, dass es Trost bedeutet, manchmal nicht die richtigen Worte zu finden. Trost bedeutet, manchmal einfach beim anderen zu bleiben. Sich dem anderen hilflos, sprachlos, machtlos hinzugeben. So wie wir selber dem Leid manchmal entgegenstehen. Und das finde ich jetzt auch eine starke Aussage. Trost ist zu vermitteln, dass man da ist und da bleibt, so wie Gott. Ich bin an der Seite eines Menschen. Und ich bleibe auch da eine Zeit lang. Gut, wir können nicht wie Gott ewig da bleiben. Aber der andere spürt, ich verlasse ihn nicht aufgrund seines Leides. Wie viele erleben das? Dass sich Menschen nach einem Todesfall, nach einem Schicksalsfall, dass scheinbar gute Freunde sich von ihnen abwenden, weil sie das nicht aushalten, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Dabei wäre es besser, gar nichts zu sagen und einfach da zu bleiben, da zu sein. Vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt, einen Moment, in dem dich jemand getröstet hat. Nicht mit großen Worten, sondern einfach dadurch, dass er da war. Eine Hand auf der Schulter. Ein Mensch, der zuhört. Ein Mensch, der bleibt. Der Prophet Jesaja sagt, genau so wendet sich Gott den Menschen zu. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das bedeutet, Gott erklärt nicht jedes Leid, aber er lässt dich und mich im Leid nicht allein. Und oft beginnt Trost genau dort, wo ein Mensch merkt, ich bin nicht allein. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst unsere ganz unterschiedlichen Situationen. Du siehst, wo jeder Einzelne heute Morgen hier steht. Du siehst, was jeder Einzelne jetzt gedacht hat und gefühlt hat. Welche Lebenssituationen, welche Bilder da vor Augen auftauchten. Und ich möchte dich bitten, dass jeder spürt, hier im Raum, dass er nicht allein ist. Dass er Menschen hat, aber dass er auch dich hat, dich, den großen, allmächtigen Gott, der sich uns zuwendet und der bleibt und nicht weggeht. Danke für diese große Zusage. Und danke, dass das wirklich auch Trost bedeuten kann. Und so bete ich darum und ringe darum, dass wir auch selber Tröster werden. Menschen, die das aushalten, das Leid anderer, und die da sind, an ihrer Seite. Danke, dass du uns dazu machen willst. Und danke für all die Trosterfahrungen, die Menschen auch hier im Raum schon gemacht haben. Danke, dass wir auch jetzt gleich das Abendmahl feiern können. Was für ein Zuspruch, den du uns auch dadurch gibst. Danke für deine Nähe. Danke für deine Worte. Amen.